Hallihallo und hereinspaziert zur Jubiläumsfolge. Wir feiern heute 100 Folgen Kicker Daily. Party Animal an meiner Seite ist heute Yannick Brunner. Yannick, wo ist dein Partyhütchen?
Ja, das muss ich absetzen. Es verträgt sich nicht mit Kopfhörern zum Podcasten. Aber dann direkt danach wird es wieder aufgesetzt.
Ja, ich bitte darum. Und was gibt's denn bitte auch Schöneres, als zur Feier des Tages über die deutsche Nationalmannschaft zu sprechen? Mhm. Ja, vor ein paar Wochen hätte man mir mit dieser Aussage noch Sarkasmus unterstellt. Aber heute, nach 2 Siegen gegen Frankreich und gestern gegen die Niederlande, sage ich das ganz ironiefrei und voller Ernst. Mhm. Yannick, die Nationalmannschaft, die macht wieder richtig Spaß. Bist du auch hooked?
Ja, tatsächlich. Ich bin auch ein bisschen schockiert davon. Aber genau deswegen sprechen wir gleich mit unserem Nationalmannschaftsreporter Matthias Dersch. Vorher gehen wir aber wie gewohnt rein mit den News des Tages.
Das EM-Teilnehmerfeld ist komplett. Während Deutschland ja schon testen darf, ging es gestern Abend für einige Nationen noch um alles. In den Playoffs um die EM-Teilnahme gab es noch 3 Plätze zu vergeben und die haben sich Polen, die Ukraine und Georgien geschnappt. Vor allem für Georgien ist es etwas ganz Besonderes, denn wie gestern schon erklärt, ist damit die erste Teilnahme überhaupt an einer EM-Endrunde in der Geschichte des georgischen Verbandes fix. Polen und die Ukraine setzten sich gegen Wales bzw. gegen Island durch.
Aufatmen beim FC Bayern vor dem Topspiel am Samstag gegen Dortmund. Gestern hatte er schon wieder mit dem Ball trainiert. Heute ist er wieder bei Teilen des Mannschaftstrainings dabei, Harry Kane. Die Länderspiele mit England hatte der Stürmer ja verpasst. Für das Spiel gegen den BVB sieht es jetzt aber gut aus. Schwieriger wird es bei Manuel Neuer und Alexander Pavlovic. Bei denen wird sich ein Einsatz erst sehr kurzfristig entscheiden. Beide konnten noch nicht mit der Mannschaft trainieren.
Völlig losgelöst. Ja, Deutschland ist im EM-Fieber. Wir schlagen nicht nur Frankreich, sondern auch die Niederlande. Deutschland ist wieder wer im Fußball. Maximilian Mittelstädt sagt, hier entsteht was ganz Großes. Lodder sagt, diese Mannschaft muss Europameister werden. Und jetzt höre ich auf mit den Superlativen der letzten Tage und lass Matthias Dersch, unseren DFB-Reporter, zum Wort kommen. Lieber Matthias, hallo.
Hi, schöne Gesangseinlage.
Danke, danke. Lieber Matthias, wie ordnest du denn diese plötzliche Euphorie ein? Entsteht da wirklich was Großes zur EM?
Naja, man muss zumindest festhalten, dass der Grundstein dazu gelegt wurde. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, insofern als das natürlich jetzt eine Schwalbe noch keinen Sommer macht. Das waren jetzt 2 Spiele, die zugegebenermaßen sehr gut funktioniert haben. Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, ist da voll ins Risiko gegangen mit seiner Kaderzusammenstellung, hat viel frischen Wind reingeholt und man muss sagen, das hat sich total ausgezahlt. Auch die Rückholaktion von Toni Kroos, der auch gegen die Niederlande dann direkt wieder der Chef war, ähnlich wie gegen Frankreich. Also da sind wirklich im Moment alle Kniffe aufgegangen, das Momentum, das ist ja so ein bisschen das Schlagwort gewesen von Julian Nagelsmann, das hat die DFB-Elf damit klar wieder auf seine Seite gebracht. Jetzt ist halt die Frage, schafft die Mannschaft das, das bis zur Euro zu halten? Und da, glaube ich, kann man aus deutscher Sicht schon vorsichtig optimistisch sein, dass das gelingt. Es ist wirklich etwas in der Entstehung aktuell, würde ich sagen.
Hallo Fußballfans, ich bin Tobi Schäfer und würde euch gerne einladen. Und zwar zu kleinen Portionen Bundesliga. Wir von der ARD Sportschau haben nämlich einen Podcast für euch, der euch mit allem Wichtigen zur Liga versorgt. Das Bundesliga Update. Jeden Donnerstag und jeden Sonntag gibt's eine frische Folge mit Interviews, Analysen, Highlights und Meinungen. Und das alles immer kurz und kompakt in 10 Minuten. Das Bundesliga Update. In der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Du hast den Vergleich zum Frankreich-Spiel schon angesprochen. Deutschland wieder mit über 700 gespielten Pässen. Ich habe nachgeschaut, nochmal 19 mehr als gegen Frankreich. Und auch wieder mit über 90% Passquote. Ist das der Schlüssel zu Nagelsmanns Spielweise, diese Kontrolle, diese Sicherheit?
Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. In beide Richtungen, würde ich sagen. Sowohl dann, was die Erzielung von Toren angeht, aber auch was die Verhinderung von Toren angeht. Man sieht schon, dass dieses Zentrum mit Toni Kroos als Anker hinten drin, der sich ja dann oft auch zwischen oder neben die Innenverteidiger fallen lässt, mit Andrich daneben, der ja so ein bisschen dann den Rücken freiräumt, zugleich aber auch im Passspiel wichtig ist, weil er da die relativ einfachen Dinge macht, aber das sehr sicher. Und davor hat man dann eben die Zauberer, die Künstler, Wirtz, Musiala, Gündogan, auch Havertz, mit denen man natürlich wunderbar ein Kurzpassspiel aufziehen kann. Und dadurch hat man dann eben im Zentrum des Spiels eine extrem hohe Kontrolle, schafft es da mit Ruhe reinzubringen. Man wird auch nicht nervös, wenn der Ball vielleicht mal nicht sofort durchgespielt werden kann, sondern man behält die Ruhe. Das war zum Beispiel vor der Torchance von Gündogan in der ersten Hälfte sehr gut zu sehen. Da lief der Ball sehr lange durchs deutsche Mittelfeld, bis Kroos dann gesehen hat, dass Musiala ein bisschen Raum vor sich hatte. Und dann war es ein kurzer Pass, gar nicht kompliziert, aber ein extrem effektiver Pass dann in dem Moment. Und dann ging es blitzschnell, Musiala dann auch direkt weiter auf Gündogan, der dann die Riesentormöglichkeit hatte. Also das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde auch im Gegenzug die Verteidigungshaltung sehr gut, weil die eben auch zwar zuweilen ins Pressing geht, auch zuweilen hoch ins Pressing geht, aber erstmal darauf ausgelegt ist, selber die Geduld zu bewahren, gucken, was macht der Gegner, sich da nicht locken zu lassen. Die Niederländer haben es ja teilweise sehr tief aufgebaut, haben dann da hinten mit 4 Leuten auf der letzten Linie gespielt, den Ball laufen lassen und wollten die deutsche Mannschaft locken und das haben sie nicht getan. Also da ist wirklich Ruhe und Kontrolle aktuell das Stichwort bei der deutschen Mannschaft und das tut dieser Mannschaft sehr, sehr gut.
Dann mache ich gleich mal mit der offensiven Dreierreihe weiter, die du schon angesprochen hast. Gündogan, Musiala und Wirtz. Wie du gesagt hast, da gewinnt man sehr viel Qualität am Ball. Das sind aber auch 3 gelernte Zehner, die sich ja im Zentrum am wohlsten fühlen. Dann kommt noch dazu, Kimmich und Mittelstädt ziehen auch gerne nach innen. Glaubst du, diese fehlende Breite im Spiel, die könnte noch zu einem Problem werden?
Ja, das könnte vielleicht dann zum Problem werden, wenn man beispielsweise mit Füllkrug vorne in der Mitte spielt, gegen einen Gegner spielt, der sehr darauf bedacht ist, die Räume zu schließen, sehr massiert, um den Strafraum zu stehen, dass es dann eng werden könnte und möglicherweise dann so diese Komponente über außen ein bisschen fehlt. Ich würde aber sowohl Kimmich als auch Mittelstädt zutrauen, dass sie das auch über die Außen gut gelöst bekommen und dass sie da auch durchkommen. Und dazu ist natürlich die individuelle Qualität der Offensivspieler so hoch, in Musiala mit seinen Dribblings, der kann auch mal 2-3 Leute aussteigen lassen und sich dann im richtigen Moment vom Ball trennen. Und Wirtz hat tolle Ideen. Gündogan ist es auch gewohnt, gegen massiert stehende Gegner zu spielen, aus seiner Zeit bei Man City. Also ich glaube, dass da schon das Fundament gelegt ist, um auch gegen tiefstehende Gegner zu spielen. Aber klar ist auch, das waren jetzt 2 Top-Gegner, die Niederlande und Frankreich, die auch einen eigenen Anspruch an das Spiel haben, die nicht nur verhindern wollen. Und Deutschland hat sich in der Vergangenheit genau gegen solche Gegner, die eben vor allem auf die Verhinderung von Gegentoren aus sind, sehr, sehr schwer getan. Da gab es dann häufig Umschaltmomente, die der Gegner genutzt hat. Da muss man mal abwarten, wie das dann aussieht in den Testspielen vor der EM gegen die Ukraine und gegen Griechenland. Das sind genau solche Gegner und da muss dann der nächste Schritt erfolgen.
Ich finde ja, wir müssen unbedingt nochmal über Maximilian Mittelstädt sprechen. Vergangene Saison mit Hertha BSC abgestiegen, da war er teilweise sogar auf dem Abstellgleis bei den Berlinern und dann der Wechsel zu Stuttgart mit einer Leistungsexplosion, die ihn jetzt eben auch in die Nationalmannschaft gebracht hat. Julian Nagelsmann lobt ihn gestern mit dem Tor. Wie hast du ihn erlebt?
Ja, für mich ist er so ein bisschen das personifizierte Sinnbild für diesen Erfolgskurs, den die DFB-Mannschaft da jetzt eingeschlagen hat. Du hast es schon gesagt, er hat eine wahnsinnige Entwicklung genommen in den vergangenen Wochen. Der reitet natürlich total auf einer Euphoriewelle derzeit, hat das Momentum an sich gezogen und das Spiel gegen die Niederlande war ein Beleg dafür, dass er das auch nicht wieder hergeben möchte. Also wenn wir überlegen, wie das Spiel für ihn startet, er macht in der 4. Minute einen Fehlpass. Daraus entsteht dann das Gegentor und was macht er? Er schüttelt sich kurz und flext den Ball dann in der 11. Minute unter die Latte zum Ausgleich. Eine bärenstarke Reaktion dann wirklich in dem Moment, die einfach zeigt, wie gewillt er ist. Und wenn man auch hinterher dann sieht, mit welchem Mut er in die Aktion geht, er hat ja in der 2. Hälfte auch nochmal einen Distanzschuss, der sehr gefährlich war, dann imponiert mir das schon, mit welcher Selbstverständlichkeit er da auftritt. Julian Nagelsmann hat es ja auch gesagt, also wenn da nichts mehr schief geht in Stuttgart, wenn er gesund bleibt, wenn er weiter die Form hält, dann wird er auch bei der Nationalmannschaft, bei der Euro hinten links verteidigen. Und das ist dann schon ein erstaunlicher Weg, aber den hat er sich verdient durch eben harte Arbeit und auch durch die Beharrlichkeit.
Toni Kroos hat gestern nach dem Spiel gesagt, dass es vielleicht auch ganz gut ist, dass gerade einige Spieler dabei sind, die nicht diesen schweren Rucksack der vergangenen Monate oder vielleicht ja auch Jahre tragen und es deswegen eventuell eben auch so gut funktioniert. Stimmst du dem zu? Ist das gerade ein Vorteil? Kann es dann auch ein Vorteil bei der EM sein?
Ja, absolut. Die Spieler sind unbelastet. Das gilt ja auch für Toni Kroos, der jetzt längere Zeit nicht dabei war. Julian Nagelsmann hat gestern in der Pressekonferenz gesagt, im Rückblick auf das Österreich-Spiel, dass er da in der Kabine stand, in ganz, ganz viele traurige Gesichter geschaut hat, auch im Staff, in dem Bereich um die Mannschaft herum. Er hat gesagt, da sind Leute dabei, die sind seit 6, 7 Jahren dabei, die haben in der Zeit immer nur auf den Deckel bekommen. Und jetzt sind halt viele, viele Spieler dabei, nicht mal mehr nur junge Spieler dabei, die diesen Ballast nicht mit sich rumschleppen, die halt nicht bei den letzten Turnieren nicht überzeugt haben, die nicht in den Testspielen verloren haben, sondern die wirklich mit Erfolgserlebnissen aus ihren Clubs kommen, die richtig Bock haben auf dieses Turnier, auf die Nationalmannschaft. Und das bringt natürlich eine Leichtigkeit, völlig klar.
Glaubst du, dass so Spieler wie Mittelstädt zum Beispiel, die jetzt auch noch nicht so viel gewonnen haben, die vom VfB Stuttgart dann jetzt auch kommen, dass die auch ein bisschen hungriger vielleicht sind?
Ja, wobei ich würde jetzt keinem Nationalspieler absprechen, dass er vor einer Heim-EM nicht hungrig ist. Also das ist so eine Debatte, die ist, glaube ich, schwierig zu führen. Aber klar ist natürlich auch, wenn Spieler, die den Erfolg nicht so gewohnt sind, dann auf einmal das Gefühl haben, hier geht richtig was, dass die sich dann auch nur schwer stoppen lassen. Also da ist, glaube ich, eine Dynamik dann im Spiel in so einer Mannschaft, die dann eben so ein Mittelstädt jetzt auch mit in die Nationalelf bringt, die dann einfach extrem leistungsförderlich ist. Das hat man immer mal wieder gesehen. Bayer Leverkusen in der Bundesliga ist für mich auch ein Beispiel dafür, die dann auf einmal merken, was möglich ist und ihren Weg dann beständig weitergehen. Und das ist sicherlich auch die Hoffnung von Nagelsmann, dass er eben aus den Clubs heraus genau diesen Spirit dann in die Nationalelf holt. Und die beiden Spiele haben jetzt bewiesen, dass das ein Gedanke ist, der nicht ganz dumm ist, der gut aufgehen kann.
Ja, Julian Nagelsmann hat ja nach dem Spiel auch gesagt, dass sich die Spieler, die jetzt nicht dabei waren bei den Testspielen, schon strecken müssen und im Grunde besser sein müssen als die Spieler, die jetzt da dabei waren. Wer sind denn für dich da die Kandidaten, die da im Vergleich zum jetzigen Kader noch reinrutschen könnten zur EM?
Ja, ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Manuel Neuer hat jetzt verletzt gefehlt. Der wird ja auch bei der Euro die Nummer 1 sein, sofern er dann fit ist. Da gibt es jetzt auch nach den beiden Testspielen nichts an der Aussage Nagelsmann zu rütteln. Da hat er sich festgelegt. Der zweite Sonderfall ist Leroy Sané, der ja aktuell gesperrt gefehlt hat, der in Frankfurt aber dabei war, der zur Mannschaft gestoßen ist, von dem Julian Nagelsmann sagt, er hat eine außergewöhnlich hohe Qualität. Der wird auch mit Sicherheit bei der EM dabei sein. Der ist dann ein Konkurrent auf Augenhöhe, würde ich sagen, zu Musiala, Wirtz, Gündogan in dieser Reihe. Ja, und dann ansonsten für die Spieler, die jetzt nicht dabei waren, wird's schwer. Julian Nagelsmann hat gesagt, er wird nicht 10 Spieler tauschen, er wird auch nicht 5 Spieler tauschen, er wird eher nur 1 bis 2 Spieler vielleicht noch austauschen, es sei denn, es kommen noch größere Verletzungen hinzu. Das heißt natürlich für die Goretzkas, Gnabrys, Hummels, Süles, Brands dieser Welt, dass es sehr, sehr schwer wird, reinzukommen. Nagelsmann hat gesagt, die müssen jetzt richtig was zeigen in den Clubs. Aber ich glaube, selbst wenn sie das tun, allzu viele Änderungen wird es da nicht geben. Und das ist schon eine Ansage vom Bundestrainer.
Ja, nach den 2 Siegen wird die Euphorie immer größer. Wir haben es am Anfang gesagt. Wenn ich dich jetzt bitte, ein bisschen das Haar in der Suppe zu suchen. Was hat dir denn jetzt noch nicht gefallen bei diesen 2 Spielen? Was musste noch besser werden?
Ja, ich habe es ja gerade schon angesprochen. Das ist natürlich die Konstanz. Also es sind jetzt 2 Spiele gewesen, die gut gelaufen sind für die deutsche Mannschaft, die viele positive Aspekte gezeigt haben. Es gab aber auch jetzt gegen die Niederlande beispielsweise Phasen im Spiel, wo die deutsche Mannschaft dann nicht so griffig war, wo die Holländer auch Chancen hatten. Julian Nagelsmann hat hinterher gesagt, es ist ein Spiel, aus dem ich viel mitnehmen kann, auch für die Analyse. Und ich glaube, das wird jetzt extrem wichtig sein, dass man zum einen nicht abhebt, zum anderen trotzdem so ein bisschen ein Stück weit die Euphorie auch zulässt, also da die Balance findet und einfach weiter inhaltlich arbeitet, so wie man das jetzt in dieser Woche auch getan hat. Da hat man schon Verbesserungen gesehen, da gibt's aber natürlich in Teilbereichen immer noch Luft nach oben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch an jetzt mal auf das Niederlande-Spiel in die erste Stunde gucke, da hat die deutsche Mannschaft noch für meinen Geschmack etwas zu selten vielleicht den Weg in den Strafraum gefunden. Da passte es noch nicht 100%ig. Auch die Defensivarbeit auf den Außenbahnen ist sicherlich etwas, wo man noch dran arbeiten kann. Auch wenn Mittelstädt und Kimmich das da ordentlich machen und sich da reinbeißen. Da gibt's aber sicherlich noch Punkte, wo man dran arbeiten muss. Und das ist dann die Aufgabe für das Trainingslager im Weimarer Land und dann auch für die direkte EM-Vorbereitung später in Herzogenaurach.
Ja, genau. Da trifft die deutsche Mannschaft dann auf Griechenland und die Ukraine. Wir bedanken uns schon mal bei dir jetzt für die Einblicke und wünschen dir noch einen schönen Nachmittag.
Vielen Dank, euch auch.
Niklas Füllkrug hat ja gestern das Siegtor geschossen, wobei geschossen ein kleines bisschen irreführend ist in dem Fall. Er hat ihn ja so mit der Schulter gemacht, Caro. Das ist wahrscheinlich doppelt so schwierig wie mit dem Kopf, stelle ich mir vor.
Ja, ich bin kein Fußballer, deswegen kann ich es nicht einschätzen. Aber ich könnte schon denken, dass es wahrscheinlich nicht ganz so einfach ist. Aber es gab ja schon die wildesten Körperteile, mit denen Tore erzielt wurden. Ich musste immer an die Bildschlagzeile denken, die mein All-Time-Favorite ist, die sich in meinen Kopf eingebrannt hat. Gomez, dieses Tor war genital. Also man kann der Bildzeitung viel vorwerfen, aber manchmal die Kreativität ist schon gut.
Das ist on point, ja.
Ja, was soll man sagen? Das beschreibt es eigentlich sehr gut. Ne? Mit Stuttgart war das damals gegen die Bayern. Hat der Gomez den mit seinem Hüftschwung locker, flockig, hat er den reingemacht, den Ball.
Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich auch noch sehr gut. Er hat dann im Interview irgendwie gegrinst und gesagt, irgendwo zwischen Bauch und Oberschenkel war das. Ja, ja, genau, Mario.
Genau, Mario.
aber ich habe tatsächlich dann vorhin mal recherchiert, was es noch so für kuriose Körperteile gab, mit denen Tore gemacht wurden. Hast du da noch welche parat?
Naja, auf jeden Fall natürlich Maradona mit seiner Hand Gottes. Die muss da wahrscheinlich erwähnt werden.
Ja.
Und sonst Uwe Seeler gegen England mit dem Hinterkopf damals. Das sind wahrscheinlich so die bekanntesten, die einem so spontan vielleicht einfallen würden, oder?
Ja, genau. An die habe ich auch direkt gedacht. Und ich habe dann noch eins gefunden. Das war letztes Jahr in der Euroleague bei Donetsk gegen Feyenoord Rotterdam. Und da duckt sich der Spieler von Donetsk unter einer Ecke so weg und nimmt den Ball dann wirklich perfekt mit dem unteren Rücken beziehungsweise mit dem Po, sodass er sich unhaltbar ins lange Eck senkt. Also im Gegensatz zu Lücke gestern sah das ziemlich geplant aus. Das ist überragend.
Meinst du, das haben die geübt? Irgendwie auf den Po zielen, damit er dann ins Tor geht?
Ja, also zumindest mindestens mal hat er sich gedacht, oh, der ist zu niedrig für Fuß, der ist genau auf der Mitte und dann mache ich den jetzt so.
Ja, Gomez hätte ihn genital reingemacht. Aber ja, gut, schaut es euch doch gerne alles nochmal an. Ihr findet das ganz bestimmt bei YouTube, all die Tore, über die wir gerade gesprochen haben.
Absolut.
Damit verabschieden wir uns für heute. Es war die 100. Folge, ich sage es gerne nochmal. Und freue mich, wenn ihr auch morgen bei der 101. wieder reinhört.
Genau, das war's von uns. Wir wünschen euch einen schönen Feierabend. Ciao, ciao. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr.
Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.